Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutz kompetent zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
Ja, hallo, wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben eine neue Folge des Rocking Healthcare Podcasts. Ja, und heute ist unser Gast der Max Lungarella, CEO und Founder von DD Robotech. Hallo Max, und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Max, DT Robotech, wir kommen nachher dazu, was ihr macht, was eure Lösung ist, wo ihr euch bewegt im Gesundheitswesen. Aber zu Beginn des Podcasts haben wir so ein, zwei Fragen an dich als Person, weil die Zuhörer, Zuhörerinnen sehen dich ja nicht, die hören dich ja nur, damit sie so ein Bild von dir haben. Was sollten sie von dir wissen, beruflich, aber vielleicht auch außerhalb der Berufswelt? Ja, wer ist Max Lungarella?
Und vielleicht, was man noch wissen muss, also ich mache keinen Unterschied zwischen Work und Life. Das heißt, Work-Life-Balance gibt es für mich nicht. Ich habe hier einen Work-Life-Merge. Das ist verbunden. Ich habe das Glück, dass ich meine Leidenschaft zu meiner Arbeit gemacht habe. Die gehören meines Erachtens untrennbar zusammen. Interessant vielleicht, dass ich 6 Jahre lang auf einem Bauernhof in der Toskana gewohnt habe. Dort habe ich gelebt und gearbeitet. Habe ich also als Technologe auch war ich ziemlich nah bei der Natur, also Tiere, Stall, Obst, Gemüse, Wein, Olivenöl, also was man kennt aus der Toskana. Aber eben seit kleiner Junge war ich immer von Technologie begeistert und jetzt kann ich das alles ein bisschen verbinden. Ja. Im Team kennt man mich als Hulk, also ich habe italienische Wurzeln, bin in den 70er Jahren als Second, also zweite Generation Italiener aufgewachsen und habe ja, dadurch ziemlich viel Durchhaltevermögen was entwickeln müssen, als Ausländer, auch in der Schweiz. Damals war das nicht so einfach. Ja, und wenn ich was mache, mache ich es richtig. Also ich mache keine halbe Sache, versuche es auf jeden Fall. Okay, das ist ein bisschen zu mir. Offiziell bin ich ein Ingenieur, war lange auch an der Uni, war ein Akademiker früher, wäre fast Professor geworden, habe ich doch danach irgendwann dagegen entschieden, da ich mich ins Unternehmertum verliebt habe. Zudem ein bisschen später, also wieso?
Aber das ist eine wunderbare Überleitung, Max. Und zwar, du hast jetzt so ein bisschen beschrieben, also wie du gelebt hast in der Toskana und auch wo du herkommst, deine vorherigen Unternehmungen. Was war aber so der ausschlaggebende Moment für dich, wo du gesagt hast, okay, die Healthcare-Branche ist ja vielleicht nicht jetzt so ganz, auch wie soll man sagen, so bekannt dafür, so technologisch weit vorne zu sein. Was war so der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt gründe ich, jetzt machen wir DT Robotech, wir entwickeln was, wir gehen im Endeffekt in die Gesundheitswelt, in die Healthcare-Bubble. Gibt es da irgendwie so einen Moment, der so bezeichnend ist und gesagt, wo du sagst, okay, das war heute so der Game-Changer?
Ja, ich bin ein bisschen wie der Gordon Moore, einer der Founder von Intel, eher ein Accidental Entrepreneur, würde ich mal sagen. Ja, ich habe nie geplant, CEO zu werden. Ich meine, ich habe viele Kollegen, die Top-CEOs sind, die haben das geplant, die wollten das. Bei mir war es eher ein Zufall, bin ein bisschen reingerutscht. Ich denke, für mich, was zählt, ist, komplexe Probleme angreifen zu können. Unternehmertum ist ein komplexes Problem meistens. Und da ich mit Technologie befasse, ist das natürlich auch hoch innovativ. Ja, eigentlich, und was mich am meisten fasziniert, ist Echtzeit-Feedback der reellen Welt. Das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, dann kommt der Kunde relativ schnell und reklamiert. Und das gibt mir einen Kick. Das lebe ich. Also nicht, dass ich quasi ich liebe Kunden, die zufrieden sind, aber ich liebe das Feedback. Jetzt sagen wir als Wissenschaftler hatte ich nie so ein direktes Feedback. Und das finde ich, das macht mir Spaß. Und dann auch die Möglichkeit, Ideen nicht nur zu entwickeln, aber auch direkt ihre Wirkung zu testen. Also das eine großartige Herausforderung. Und Unternehmertum ist auch, oder Entrepreneurship ist auch, wie gesagt, komplex. Es fordert analytisches Denken auf der einen Seite. Man muss kreativ sein, heutzutage vielleicht noch mehr als früher. Die Konkurrenz ist enorm, die Welt ist ja flach geworden. Man muss schnell handeln können. Ja, ganz wichtig, oder? Das heißt, super fast, oder? Jetzt sowieso im Age of Exponential Technologies. Und diese Mischung von Komplexität, schnelles Handeln, Kreativität, das passt einfach zu mir und zu meiner Art zu arbeiten, zu denken. Deshalb, ja, das war ein Glück, aber ich fühle mich sehr wohl jetzt in dieser Position. Okay?
Wunderbar. Jetzt haben wir viel über dich und auch deine Hintergründe, auch deine Motivation schon erfahren. Hast auch schon jetzt gerade versteckt einige Tipps reingepackt für Zuhörer, Zuhörerinnen, die neu gründen. Und wenn sie genauer hinhören, haben sie schon, wie gesagt, zwei, drei Tipps, die sie mitnehmen können. Jetzt lass uns mal rüberschwenken von dir rüber zu DT Robotech. Jetzt haben wir da schon ein bisschen was gehört. Du bist im Tech-Bereich unterwegs. Jetzt beschreib mal genau eure Lösung, die ihr an den Healthcare-Markt adressiert.
Genau, also eben, es ist ja kein Geheimnis, das Gesundheitssystem weltweit, nicht nur in Europa, so ist ineffizient und teuer geworden. Ein extremes Beispiel sind die USA, wo jährlich rund 4.000 Milliarden US-Dollar ausgegeben werden. Das sind etwa 18% des BIPs der USA. In Deutschland ist es ein bisschen tiefer, aber immer noch 13% des Bruttoinlandproduktes. Das sind riesige Summen. Ich denke, da gibt es ein enormes Potenzial für Effizienzsteigerung. Das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Und eben als Ingenieur ist man ein Problemlöser. Und dort haben wir angesetzt. Und natürlich, und nicht, es heißt nicht, dass die Leute im Gesundheitswesen faul sind. Im Gegenteil, sie bemühen sich sehr. Es ist harte Arbeit. Das haben wir auch während der Corona-Pandemie gesehen. Es ist auch wichtige Arbeit. Das heißt, bei uns, bei der Robotik geht es darum, einige der Prozesse in der Gesundheitsversorgung, vor allem wenn es um Training, Testing und Therapie von Patienten geht, die möchten wir standardisieren, vereinheitlichen und vereinfachen. Unsere Lösung sind Roboter. Das sind, wie sagen die, einen Robotrainer. Ein bisschen angelehnt an die Idee von Robotaxi, ein Spiel mit Wörtern. Und im Gegensatz zu herkömmlichen Trainingssystemen, die man so findet, also im Kraftraum oder auch digitale Lösungen, andere Unternehmen. Was wir machen, wir haben ein Echtzeit-Biofeedback und wir liefern sehr genaue Leistungsanalysen für die Kunden. Mit der Idee, dass wenn man die Patienten besser informiert über den Gesundheitszustand, dann sind sie auch mehr motiviert, etwas zu unternehmen. Wir haben KI-gesteuerte Widerstandsanpassungen. Das heißt, das System ist so programmiert, dass es sich mit der Zeit optimal an den Patienten oder Patientin anpassen wird. Das heißt, das Workout wird individuell optimiert und wir haben dann dynamische Trainingsprogramme und ganz viele Extra Games für die Motivation. Und ich denke, was bei uns sehr, sehr wichtig ist, diese ganze Diagnostik oder das ganze Testing ist sehr, sehr ausgeklügelt. Und ja, das ist natürlich ein Unikum, das wir haben. Der Approach, den wir verfolgen, ist datengesteuert. Also Data-Driven Approach, adaptiv und basiert auf die Motivation der Nutzer. Und was am Ende diese Systeme machen, sie fördern das neuromotorische System der Menschen, alles, was mit Bewegung zu tun hat, und das neurokognitive System, alles, was mit exekutiven Funktionen und Kognition zu tun hat. Das Endziel ist, Prävention in der Gesellschaft zu stärken. Und vielleicht auch ein bisschen das Gesundheitssystem neu zu denken, zu überdenken. Also mehr Fokus auf Healthcare und weniger Fokus auf Sick Care, wie man ihn so sagt. Und das eben mit Technologie. Und ja, und im Moment ist ja der Fokus eher auf Krankheitsbehandlung, oder? Deshalb sagt man manchmal, das Gesundheitssystem sei ja Sick Care. Was eigentlich ja auch ein bisschen unfair ist, finde ich, aber irgendwo auch stimmt. Und das werden wir ändern. Okay?
Wunderbar. verstanden. Jetzt vielleicht mal auch da ein Bild zu schaffen, wenn man so eine kurze also Patienten-Journey beschreibt. Das heißt, ihr entwickelt Geräte vergleichbar jetzt mit Trainingsgeräten oder ihr macht die dann aber anders reagieren, wie man jetzt das aus dem klassischen Fitnessstudio kennt. Das heißt, ihr seid sogar noch ein Stück weiter wie im Reha-Bereich, wo es ja einige andere Geräte gibt. Wie muss man sich das vorstellen? Also in der Praxis. Ich bin jetzt Patient, ich habe jetzt Beschwerden in einem bestimmten Bereich und dann gehe ich mit einer Verordnung von meinem Arzt oder wie auch immer zu jemand, der eure Geräte eingesetzt hat. Ich werde getestet, wird eine Anamnese gemacht, mache dann mein Training und bin dann gesteuert und kriege aber und du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, eine Motivation, ich kriege ein Echtzeit-Feedback, das ist nur so in die Richtung, so habe ich es verstanden. Kann ich mir das so vorstellen, so dass dann relativ schnell auch das Training Spaß macht, effizient ist, der Patient eingebunden wird, weil das ist ja oftmals auch eine monotone Geschichte und so steigert die Motivation. Habe ich das so richtig
Genau,
zusammengefasst?
also genau, in Look and Feel, also die Form unseres Systems ist nicht anders, als man schon kennt. Und das ist eigentlich logisch, dass es so ist. Die Menschen, die haben sich ja in den letzten paar hunderttausend Jahren nicht geändert. Wir haben zwei Beine, zwei Arme, einen Rumpf, Kopf. Das heißt, das System, also wir haben zwei Systeme. Eins ist in einer Form einer Beinpresse mit zwei Fußplatten. Mit diesem System kann man ziemlich alles trainieren, was man braucht, im normalen Leben braucht. Also wir reden von Functional Health oder funktioneller Gesundheit. Das geht darum, Bewegung zu trainieren und zu fördern. Und anhand dieses Systems kann man dann auf der einen Seite eben sehr genau messen, wo die Defizite sind. Das System stellt dann oder empfiehlt einen Trainingsplan. Und danach kann der Patient oder die Patientin alleine trainieren. Ganz wichtiger Punkt. Da im Gesundheitssystem eines der Hauptprobleme der Mangel an Physiotherapie, Therapeuten oder Therapeutinnen ist. Das heißt, der wird in den nächsten paar Jahren noch schlimmer. Also in Deutschland jetzt, da kenne ich die Statistiken, werden in 20, 30, 100.000 Physiotherapeutinnen fehlen. Also es ist wahnsinnig, oder? Und in der Schweiz genauso, also in allen westlichen Ländern wird das ein Problem sein. Und das hat verschiedene Gründe, unter anderem, weil die Bevölkerung langsam alt wird, oder? Deutschland, Italien sind Super Aging Societies. Das heißt, das Durchschnittsalter wächst. Physiotherapie ist ein harter Beruf. Also ich kenne Therapeuten, die müssen irgendwie 30 bis 40 Patienten pro Tag betreuen. Das ist Wahnsinn, oder? Und ich denke, dort kann man extrem viel mit Automation ist vielleicht ein schlechtes Wort. Ich rede von Augmentation. Dort kann man diesen Therapeutinnen wie die unterstützen in ihrer Arbeit. Das heißt, der Roboter soll Teil dieser Arbeit übernehmen, oder? Und wenn man sich das überlegt, Robotik wurde ja am Anfang genau deshalb erfunden. Es ging um die 3D, sagt man, oder? Dirty, dangerous and dull. Also schmutzig, gefährlich und eintönig. Das sind eigentlich die Arbeiten, die Roboter sehr gut ausführen können. Also alles, was wir Menschen nicht machen wollen. Und dort setzen wir an, oder? Das heißt, der Mensch ist in Control. Man redet heute von Agency und Intelligence. Also ich weiß nicht, ob du diese Diskussion online verfolgst, oder? Die Agency, das soll beim Menschen bleiben. Das heißt, der Mensch ist in Control, ist im Driver Seat, ist am Steuerrad. Der Roboter soll einfach die Arbeiten übernehmen, die eben monoton sind, die vielleicht weniger interessant sind, die Routinearbeiten. Das heißt, die Form, Funktionalität ist wie die einer Beinpresse, zum Beispiel vom Digi System Pro, aber ist eigentlich ein Roboter, der viel mehr kann. Das heißt, er misst, anhand dieser Messung können dann die Workout-Pläne abgeleitet werden. Es motiviert den Patienten durch Challenges, durch Gamifizierung. Es vergleicht die Daten sofort. Das heißt, der Patient weiß, wo er oder sie steht im Vergleich zu einer der gleichen Altersgruppe oder Fitnesskategorie. Und das funktioniert meistens sehr gut. Wenn man Defizite aufzeigt und das schwarz auf weiß einem gezeigt wird, dann geht irgendwo dann, heißt ja, okay, vielleicht muss ich was machen. Und dann natürlich das im präventiven Bereich, aber im chronischen Bereich, wo dann Leute wirklich chronisch krank sind. Ich rede jetzt von Patienten mit Multiple Sklerose, Leute, die sich von Schlaganfall quasi erholen oder Leute mit Knie- oder Hüftprobleme. Da kann das System natürlich auch Hilfe schaffen. Es ist extrem sicher, es ist selbstgesteuert, auch ein wichtiges Thema, dass die Leute wie empowered sind, ihre Gesundheit selber in die Hände zu nehmen. Das Problem mit dem Gesundheitswesen ist auch eines von Asymmetrie. Das heißt, das hat dann, haben schon einige sehr, sehr intelligente Leute schon eigentlich geforscht. Das war schon vor, ich glaube, 30 oder 40 Jahren, gab es einen Nobelpreisträger, das war der Kenneth Arrow. Und er hat gezeigt, dass im Gesundheitswesen eine ungleiche Informationsverteilung liegt. Das heißt, der Kommunikationsfluss ist asymmetrisch. Das heißt, der Arzt weiß meistens mehr als der Patient. Oder der Therapeut ist dann, der weiß auch mehr. Und das ist natürlich nicht fair für den Patienten. Und ich glaube, in der Zukunft müssen wir viel mehr Education betreiben im Gesundheitswesen, dass diese quasi ungleiche Informationsverteilung ein bisschen gleicher wird. Und meine These ist, dass das dann viele dieser Ineffizienzen und Fehlanreizen eliminieren wird, die heutzutage bestehen. Das heißt, der Mensch muss mehr Verantwortung für seine eigene Gesundheit übernehmen. Und ja, du arbeitest ja bei einer Krankenkasse, bist sicher diesen Themen sehr stark exponiert. Und das wollen wir mit unseren Systemen eigentlich auch quasi bewerkstelligen. Das heißt, wenn du die Systeme benutzen kannst, hast du schon ein Gefühl von Empowerment. Ich kann's. Das System ist intelligent, es ist safe. Es merkt, wenn du etwas nicht gut kannst, und es pusht dich, wenn du gut bist. Das heißt, du bist in Kontrolle, aber das System pusht dich back. Und das ist, viele sagen dem auf Englisch, viszerales Erlebnis, oder? Und das macht dann natürlich den Spaßfaktor, oder? Und um das geht es eigentlich, oder? Okay.
Wunderbar. Du hast jetzt ganz viele wichtige Punkte angesprochen, die Herausforderungen auch angesprochen. Also älter werdende Gesellschaft. Wir sind, glaube ich, mit Deutschland, Schweiz teilweise auch, keine Präventionsgesellschaft. Ne? Also Riesenthema. Gibt es ja auch verschiedene Bestrebungen, das zu ändern, also frühzeitig anzufangen. Es gibt zwar Ansätze, also ganz, ganz wichtige Themen und Herausforderungen, die ihr da im Gesundheitswesen ansprecht. Was mich jetzt noch interessiert bei der Thematik ist, du sagtest, ihr habt jetzt Geräte, Therapeuten. Zum einen, die Geräte, die stellt ihr selber her oder bedient ihr euch da bereits vorhandenen Geräten und ergänzt die um eure Lösung? Und vor allem, was sind eure Zielkunden am Ende des Tages? Also geht ihr eher in Fitnessstudios, in Therapiepraxen, in Reha-Einrichtungen oder geht ihr auch tatsächlich schon Richtung Kliniken oder vielleicht auch in Pflegeeinrichtungen? Du hast Demenz angesprochen, Schlaganfall, solche Themen. Ist es auch ein Thema, das zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung umzusetzen?
Das ist eine sehr gute Frage, ist eine der großen Fragen bei uns. Also, da wir im Grunde genommen das neuromotorische und neurokognitive System des Menschen trainieren und optimieren, sind unsere Systeme für alle geeignet. Also 99% aller Menschen, also diejenigen, die zum Beispiel unglücklicherweise zum Beispiel muskuläre Dystrophie haben, die dürfen natürlich nicht trainieren, das ist kontraindiziert, aber alle anderen können und sollten mit unseren Systemen arbeiten. Das kann man natürlich nicht machen. Also eben, das wäre ja nicht klug. Das heißt, man muss sich wie einen Markt auswählen und den zuerst dominieren. Das kennt man ein bisschen. Wir sind aber in all diesen Märkten vertreten. Offiziell, also ursprünglich kommen wir aus dem Spitzensport. Irgendwann hatten wir gesunde Athleten, dann kamen die Ungesunden, dann irgendein ungesunder Athlet, der seinen Kopf angeschlagen hatte. Das geht nachher in die Neuroreha. Die Neuroreha ist natürlich dann, hast du die Trauma, also die Traumata, da hast du aber auch Leute, die Schlaganfall haben, Parkinson, Multiple Sklerose, Zerebralparese. Das heißt, all diese Menschen. Und am Ende spielt es auch keine Rolle. Und das ist das Interessante an unserem Ansatz. Da wir eben datengesteuert arbeiten, ist für das System das ziemlich egal. Das heißt, es kommt jemand rein, sitzt auf das System, es werden ein paar Tests gemacht. Es wird eine Strength and Weakness Analysis gemacht, also nicht SWOT, aber nur S und W, das heißt S und W, das heißt, man stellt gewisse Defizite dar, es gibt gewisse Stärken und dann optimiert man die Defizite. Und eigentlich ist es irrelevant, wer auf dem System sitzt. In diesem Sinne ist es Patienten- oder User-agnostisch. Und das ist aber faszinierend. Das funktioniert sehr, sehr gut übrigens. Wir haben auch sehr viele Erfolgsgeschichten mit Kindern, also kann ich vielleicht nachher erzählen, mit Erwachsenen, mit Athleten, querbeet. Das Einzige, sagen wir, die Challenge, die wir haben, da wir von Robotik reden, sind wir teurer als Hersteller und auch in der Schweiz angesiedelt sind, ist unsere Technologie relativ teuer, noch teuer. sind wir daran, natürlich das günstiger zu machen. Das wird da, mit den Stückzahlen werden sich die Preise reduzieren, aber im Moment ist es noch teuer. Und das ist eigentlich die einzige Variable, an der wir tunen müssen. Und eben wie gesagt, wir haben Kunden, das sind olympische Trainingszentren in Deutschland. Wir arbeiten mit der Bundespolizei zum Beispiel, aber, oder mit olympischen Zentren in Japan, in Italien. Aber wir haben auch private Kunden, wir haben Personal Trainer als Kunden, wir haben Spitäler, Kliniken, Physiotherapiezentren und so weiter und so fort. Longevity Center, Riesenthema. Das heißt, wir haben da keine klassische Kundensegmente. Aber wir sind mal vor allem im B2B-Geschäft tätig. Ich denke, das ist eigentlich das Essentielle. Deshalb also wirklich querbeet mit etwa 25% Sportinstitutionen, 25% Spitäler, Kliniken und etwa 50% die große Masse der Mitte, Physiotherapie und Longevity sind ein bisschen die, oder Medical Fitness, das kann man ein bisschen zusammenbringen, die Kundensegmentierung. Okay?
Wunderbar. Spannendes Umfeld, also ne, viele Chancen, aber so wie du richtig gesagt hast, Fokus, Fokus, Fokus am Ende des
Ja,
Tages.
genau.
Klar, weil ne, jetzt vielleicht noch ein Thema, gerade das Thema Reimbursement. Generell bewegt ihr euch da im Selbstzahlermarkt? Habt ihr oder wie weit habt ihr euch zum Beispiel als Medizinprodukt zertifizieren lassen? Wie weit habt ihr auch, wir haben ja in Deutschland zum Beispiel, wenn man auf den deutschen Markt guckt, haben wir dieses Thema Prävention, was ja von Kassen auch gefördert wird, was über eine zentrale Prüfstelle geht. Also wir haben ja, ihr habt aus meiner Sicht verschiedene Möglichkeiten, ja, das Thema Vergütung, Kostenerstattung zu spielen.
Ja.
Ne? Wie seid ihr da unterwegs? Und vielleicht kurz da die zweite Frage noch angeschlossen. Mit dem Blick auch nach Deutschland. Was sind aber auch vielleicht, wenn man so gerade, ihr sitzt in der Schweiz und du hattest gesagt, klar, noch ein bisschen teurer und in noch frühphasig in der Entwicklung. Aber wo sind da zum Beispiel auch gravierende Unterschiede, die ihr jetzt in der Kürze der Zeit festgestellt habt?
Meinst du Unterschied
Auf
zwischen Deutschland?
dem, genau, also ist es in der Schweiz so, dass ihr relativ viel mit Kliniken direkt arbeitet, stellt die Geräte hin, fertig, und in Deutschland ist es komplexer, weil immer irgendwo ein Kostenträger im Hintergrund ist. Wir jetzt nicht in Deutschland als, ich sage mal, klassisches Selbstzahler-Community bekannt sind. Das Thema ist ja immer noch weit verbreitet, so, nee, ich bin versichert, also zahlt alles meine Kasse, jetzt mal egal ob privat oder gesetzlich. Klar, so Trainingszentren und so weiter, die sind ja direkt Kunden bei euch, aber wenn ihr jetzt in die Akquise geht und das Gerät ist nicht teuer oder auch ein Therapeut möchte das Gerät, der muss ja irgendwo abrechnen. Also gibt's da, habt ihr da Lösungen geschaffen oder sagt ihr einfach, du arbeitest effizienter, du kannst die Kunden besser betreuen und durch bessere Kundenbetreuung mehr Kunden und mehr Umsatz für dich als Therapeut? Oder wie ist da der Ansatz?
Ja, das sind verschiedene jetzt Fragen gestellt worden. Also
Ja.
ich fange mal mit der Kasse, also Selbstzahler versus Nicht-Selbstzahler. Dort, wir haben beides. Und in Deutschland sind wir etwas strikter geregelt als in der Schweiz, würde ich mal sagen. Wir sind aber kein Medizinprodukt, das wollen wir auch nicht. Die Welt ist schon kompliziert genug, würde ich mal so sagen. Wir arbeiten nach der Medizinprodukte-Richtlinie, das sage ich immer. Wir haben eine Risikoanalyse, die ist irgendwie 80 Seiten lang. Das ist wirklich alles abgedeckt. Wir arbeiten nach der berühmten ISO 13485. Das ist alles gut. Das ist unser Qualitätsmanagementsystem. Was wir aber nicht machen, ist das System zu zertifizieren. Das hat eigentlich auch ein bisschen ideologische Gründe, da ich nicht glaube, dass das nachhaltig ist. Wir sind eher, das merkt man jetzt auch in Deutschland, wir sind hier überreguliert als Gesellschaft. Am Ende muss da auch ein bisschen Verantwortung von Seite des Herstellers kommen. Wir sind sehr, sehr gut versichert. Wir haben eine krasse Haftpflichtversicherung, also im, sagen wir, achtstelligen Millionenbereich. Also das da. Und deshalb haben wir das nicht gemacht. Und wir werden meistens dann in Deutschland auf der Trainingsfläche landen. Wir verkaufen auch keine Therapie offiziell. Das steht auch groß auf unserer Website. Das wollen wir nicht. Wir reden von Usern, nicht Patienten. Und unser Target sind auch nicht akut kranke Menschen. Also es sind wirklich zum Teil chronisch kranke Menschen. Das sind Leute, die Prävention machen wollen. Und meine Frage ist dann immer, wann hört ein Patient auf, Patient zu sein? Und unsere Erfahrung ist, dass am Ende die Leute sowieso selber zahlen für die bessere Therapie. Also in Deutschland funktioniert das noch relativ gut mit dem Gesundheitssystem. Es gibt andere Länder, die ich relativ gut kenne, wie Italien, wo ich gelebt habe. Auch dort wird am Ende selbst bezahlt, wenn man gute Therapie will oder nicht lange warten will. Also in der Schweiz haben wir Glück. Da muss man nicht lange warten, um sich das Knie operieren zu lassen. Wenn man in England ist, muss man vielleicht 18 Monate warten. Das ist nicht mehr lustig, oder? Vor allem, wenn man krasse Knieschmerzen hat. Mein Schwager, der lebt in England, der wäre fast erblindet, musste sein Auge operieren. Der musste dann auch 6 Monate warten. Er ist natürlich, er verdient gut und er hat sich dann einen privaten Arzt geholt, oder? Trotz National Health System. Das heißt, ich denke nicht, dass es nachhaltig ist und deshalb arbeiten wir so. Das heißt, wir sieben uns zwischen Fitness, das klassische Fitness, da gibt es natürlich sehr, sehr gute Hersteller heutzutage, auch die digitalisiert arbeiten, und MedTech. Und für mich ist MedTech alles, was invasiv ist. So definiere ich MedTech. Also klar, wenn ich jetzt Implantat habe, das ins Knie kommt, dann ja, sollte das zertifiziert sein, hoffentlich. Wir sind ein bisschen dazwischen. In der Schweiz hat man diese Redewendung, weder Fisch noch Vogel. Ich weiß nicht, das in Deutschland, wir sind weder Fisch noch Vogel. Also ein bisschen schwierig.
Genau, der kennt man
Ja.
bei uns auch, genau.
Genau, oder? Und man kann uns, also eben, es ist schwierig, uns ein bisschen in eine Box zu kriegen. Das machen wir auch bewusst so. Also ich will das nicht, diese Box. Ich mache die Box. Das ist meine Philosophie. I make the box. Und so, und das ist eigentlich gut. Also, und klar verlieren wir so einen Marktanteile, ganz klar. Also leider. Und ja, falls ein Großer einsteigen würde und sagt, hey, wir bestellen 100 Systeme, dann zertifizieren wir das Teil, wir sind ready für das. Aber wenn Sie machen müssen, nicht machen müssen, machen wir es nicht. Eine andere Frage, die du angesprochen hast, ist das der Kosten. Also, wir verkaufen das System als Mitarbeiter. Für mich ist das ein Mitarbeiter. Und dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin, der Roboter, der kostet eigentlich weniger im Unterhalt als normaler Mitarbeiter. Und es soll wirklich als Entlastung für die Therapie oder für den Trainer fungieren. Also es geht nicht darum, jetzt jemanden zu ersetzen, gar nicht. Es geht wirklich darum, dass es an Therapeuten und Sportwissenschaften fehlt, die auch vielleicht kompetent genug sind, gewisse Sachen zu machen. Und wir haben da auch Modelle, die werden auch so eingesetzt von unseren Kunden, wo man sieht, dass ein Roboter plus Therapeut oder Trainer dann vielleicht 4 Patienten pro Stunde betreuen kann und nicht die klassischen zwei. Und da haben wir auch Modelle, wo dann vielleicht zwei Roboter zusammen dann vielleicht pro Stunde 6 Patienten betreuen können, anstatt zwei oder vier. Oder das heißt, es ist sehr effizient. Alles ist datengetrieben. Man kriegt sofort einen Report. Und ich glaube, das wird in die Zukunft kommen, wo die Krankenversicherungen dann die Evidenz haben wollen, dass die Therapie dann wirklich funktioniert, wie behauptet. Ich meine, ich kann dann 100 Male zum Therapeuten oder Therapeutin gehen. Er streichelt mich ein bisschen oder sie und dann gehe ich wieder nach Hause, aber nichts passiert und dann eher schlechter vielleicht. Und bei uns gibt es eine Kurve. Es wird getrackt und es sind immer dieselben Settings. Das ist eben ein Test. Und unter diesen Settings kann man dann sagen, okay, der Patient hat sich über die letzten 6 Monate verbessert. Das heißt, die Therapie macht Sinn. Let's keep doing it. Und das ist das Ziel, oder? Und das muss man im Kontext dieser sogenannten Value-Based Healthcare verstehen, oder? Das Wort wird ja oft erwähnt, alle reden davon, aber nie, also meines Erachtens machen nicht viele etwas damit. Ja, ich ecke auch ein bisschen an mit diesem Statement. Das mache ich auch bewusst in der MedTech-Branche, wo ich Leute kenne. Viele haben das auf der Homepage stehen, aber wenn man dann nachschaut, was sie wirklich machen, mal nichts gemacht. Value-based heißt für mich, am Ende muss ich Daten haben. I need to have something. Ich meine, ohne Daten kann ich ja den Value gar nicht bestimmen. Also, und das heißt, wir liefern da. Wir haben Reports, ziemlich genaue Reports, wir haben Trends, wir haben Queer- und Längsstatistiken, die sind auf Knopfdruck verfügbar, die sind einfach zu verstehen. Du brauchst du keine Doktorarbeit geschrieben haben. Also das heißt wirklich einfach. Das verstehen Kinder, die 12 sind. Das heißt, da kann niemand sagen, hey, es ist zu kompliziert. Das besteht der Patient. Und das ist natürlich dann, alle haben was davon, oder? Und so arbeiten wir. Das heißt, datengetrieben mit Mitarbeitern. Und wir versuchen wirklich, etwas Fundamentales zu ändern im Mindset, oder? Und ich meine auch die Idee der Krankenversicherung, die ist ja, früher war die Krankenversicherung für akute Fälle gedacht. Eigentlich. Das war die originale Idee. Ich meine, ich bin ein Bauer, ich stürze vom Baum, breche mein Bein, scheiße, jetzt muss ich zum Arzt. Dann meine, habe eine Versicherung, dann wird das, kriege einen Gips, das wird bezahlt, whatever. Und heute ist es vor allem für chronisch kranke Menschen, oder? Und das heißt, das Modell hat sich geändert, aus verschiedenen Gründen. Und das heißt, wir müssen auch etwas anderes ändern, damit die Zahlen dann irgendwann stimmen. Moment, stimmen die Zahlen ja nicht mehr. Das heißt, die Kosten explodieren ja, und das wissen wir ja alle. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der Erste, der das sagt, und vermutlich auch nicht der Richtige, da ich mich zu wenig auskenne, was da für Summen ausgegeben werden oder wo die ausgegeben werden. Und ich denke, man kann vieles mit wenig erreichen, oder? Aber irgendwer muss ja damit anfangen. Oder
Klar.
sonst wird einfach viel geredet und nichts passiert.
Ne, da gebe ich dir recht. Und gerade auch die Thematik Value-Based Healthcare, also so wie du es gesagt hast, das ist in aller Munde, es ist so ein Modewort. Und wobei es wird ja bei uns in Deutschland zum Beispiel diskutiert zukünftig, dass es eine gewisse Rolle hat in der Kostenerstattung. Ne? Also dass, wenn keine Evidenz da ist, dann hat das irgendwie ein Fünftel zum Beispiel wird gekürzt, ne? Ähnlich wie eine
Genau.
Provisionszahlung. Macht aus meiner Sicht grundsätzlich Sinn, muss man mal gucken, wie weit funktioniert das. Klar, weil wenn ich unterwegs bin, klar, der Patient muss mehr Eigenverantwortung übernehmen, aber das oder auch motiviert sein, das fördert er ja. Also von dem her sprecht ihr jetzt schon aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Themen an. Themen, die vielleicht auch noch gar nicht so omnipräsent sind, wenn man sich erstmal damit beschäftigt, wie halte ich die Finanzierung am Laufen. Ja, aber umso
Genau.
wichtiger ist, und ich finde auch gut, ja, man denkt tatsächlich immer in diesen Schubladen, Boxes, ne, die du es genannt hast, von dem her. Auch das finde ich einen sehr spannenden Ansatz, dass ihr sagt, okay, nee, wir versuchen eben einen anderen Ansatz, denken nicht in dieser Box. Ja, und ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Wenn wir jetzt mal noch kurz, bevor wir einen Blick noch in die Zukunft werfen, wie es weitergeht, wenn jetzt oder wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten, also die Zeit, seit ihr gegründet habt und seit ihr jetzt mit der Lösung unterwegs seid, außer dass ihr einen neuen Mitarbeiter gewonnen habt, habe ich verstanden mit eurer Lösung. Ne, der wurde als Mitarbeiter gesehen.
Mehrere.
Genau. Was waren jetzt aber so Erfolge, wo ihr sagt oder wo du sagst, die waren jetzt für uns so kleine Meilensteine, wo wir stolz drauf sind, in der Vergangenheit oder jetzt in der nahen Vergangenheit das erreicht zu haben? Also es kann ja sein, dass ihr irgendwo einen Präventionsguru gefunden habt, der gesagt hat, okay, finde ich super, dass ihr out of the box seid, ihr habt eine Kasse gewonnen, ihr habt Versicherung gewonnen oder Großkunden. Was sind da so die Erfolge, die du mit uns teilen kannst?
Ja, ich denke, wir sind, also Erfolg, also wir haben gewisse Sachen, auf denen wir stolz sind. Also zum Beispiel, dass wir vermutlich jetzt, sagen wir, im muskuloskeletalen Präventionsbereich die ersten sind, die Roboter einsetzen. Unser Background ist Robotics, ist Biorobotik, ist Gamifizierung. Wir haben die besten Games in der Business, würde ich mal sagen. Wir haben auch Auszeichnungen gewonnen für diese Exer Games. Also sind eigentlich Trainingseinheiten, die als Games verpackt sind. Wir haben auch ein Team, super talentiertes Team, der das macht. Und ich glaube, wir sind auch stolz auf die Hilfe, die wir für Menschen mit Behinderungen geleistet haben. Also vielleicht, wenn ich noch darf, wir haben ein paar wirklich schöne Geschichten. Kurz nach der Pandemie wurden wir von einem Arzt kontaktiert. Sein Sohn, der war im Rollstuhl, der leidet an einer Zerebralparese. Und Zerebralparese ist natürlich nichts Lustiges. Das ist ein Arzt, dieses Kind, das war damals 9-jährig. Das hatte eigentlich die besten Therapien in der Schweiz zur Verfügung, die man so kennt, also alles. Der Vater, der Arzt, der Vater von meinem Kollegen operiert, deshalb kannte er uns, ist vorbeigekommen. Das Kind war extrem, also hat keine Muskeln in den Beinen, das war am Rumsitzen. Niemand hatte das bemerkt, das war für mich extrem komisch. Wir kommen aus dem Krafttraining bei uns oder wir trainieren Athleten. Und dann gesagt, ja, das sieht ja wie der Pinocchio aus. Oder? Also musste ein bisschen Muskeln auftrainieren. Und wir haben dann ihm diese Exer Games gezeigt, war total super. Und wir haben das dann alles dokumentiert, das ist ein wahnsinniger Erfolg. Also das Kind kann jetzt, unterdessen wurde der Rollstuhl verkauft. Das ist natürlich ein Wahnsinn, oder? Und es kann Handball spielen. Klar, kann es nicht rumlaufen, aber es kann stehen, es kann laufen, es kann Handball spielen. Und das ist, haben wir alles dokumentiert. Das ist natürlich ein Wahnsinnserfolg für uns, für unsere Methodologie. Und eben, ich bin kein Arzt und ich bin kein Neurologe. Es war wirklich dieser datengetriebene Approach, oder? Durch diese Echtzeit-Feedback-Loops, durch die hochintensiven Trainingseinheiten, aber mit hoher Motivation, die diesem Kind verholfen haben, dann zu stehen und dann die ersten Schritte zu wagen. Die haben wir alle auf Video, by the way. It's crazy. Also da kriegt man wirklich Gänsehaut. Und wir haben ganz viele so kleine Geschichten und das ist natürlich Wahnsinnserfolg. Also egal, was passiert, der Film war, das ist natürlich, wir haben Leute das Leben geändert auf positive Art und Weise, stelle ich super, oder? Und dann natürlich haben wir ganz viele kleinere Erfolge, wie wir haben Top-Olympische Zentren, wo wir dann Top-Athleten begegnen dürften. Wir haben jetzt eine angehende Zusammenarbeit mit einem deutschen Unternehmen. Ich darf noch nichts sagen. Das ist natürlich top für uns. Es wird jetzt 2, 3 Wochen kommuniziert raus. Oder es gibt das ein bekanntes Unternehmen. Ja, und wir mussten das ein bisschen auch erarbeiten. Eben wie gesagt, wir kommen ein bisschen von unten. Wir denken, es war nicht immer einfach. Es ist nicht immer einfach. Gesundheitswesen ist hart umkämpft. Es gibt ganz viele verschiedene Players, die ganz verschiedene Interessen vertreten. Und Innovation wird nicht immer gut angesehen. Sport und Sportwissenschaften, von dem rede ich gar nicht. Das ist so, also ich hoffe, ich vergraule niemand, aber das ist so alt und da kommt man immer mit denselben Lösungen. Und ich sage, hey, wir sind im 21. Jahrhundert. Das heißt, schon ein Viertel des 21. Jahrhunderts ist vorbei. Wir reden alle reden von ChatGPT, KI, ja, bald werden wir keine Programmierer brauchen. Aber wenn man das gewisse quasi Gebiete an, also Sportwissenschaften, Therapie, das ist zum Teil recht altertümlich alles. Ja, und dort haben wir, also sagen wir, bei gewissen Leuten auch gewisse Änderungen im Kopf ermöglicht. Und das ist natürlich cool. Das sind Erfolge für uns, oder? Ja, und es ist zum Teil auch ein harter Kampf. Eben als Zweitgenerationen Italiener in der Schweiz bin ich mir daran gewohnt. Da braucht man halt Durchhaltevermögen und man muss ein bisschen pushen. Aber es macht Spaß, oder? Wenn man dann Kunden hat, die sehr, sehr zufrieden sind. Und wir haben ganz viele Kunden, die sind sehr, sehr zufrieden. Natürlich super, oder? Und wir haben ganz viele ganz schöne Briefe oder E-Mails und das bestätigt dann unsere Arbeit.
Ja, du sprichst da was Wichtiges an. Also erstmal Glückwunsch dazu, weil das ist ja so ein Ziel, wo viele auch verfolgen, wenn sie in den Healthcare-Bereich gehen, eben Menschen zu helfen. Natürlich muss Geld verdient werden, brauchen wir nicht diskutieren, aber solche Stories, wie du sie jetzt gerade auch beschrieben hast, und das hast du ja eingangs auch schon gesagt, dir ist das Feedback wichtig, ob jetzt positiv, negativ, dass du einfach immer noch am Ende des Tages mit Menschen zu tun hast, ne, und dann solche Erfolge feiern kannst, dass eben so ein Junge wieder steht, Handball spielt, ne, das ist kann dir wahrscheinlich keiner mehr, nee, das kann nicht wahrscheinlich, sondern das kann dir keiner mehr nehmen. Und da steht er ja dafür. Also ich finde das eine super Geschichte. Ich denke, komme aber nachher noch drauf, aber das Video ist sicherlich irgendwo auf eurer Homepage vielleicht auch, wo sich jeder mal angucken kann, der hier zuhört und die Geschichte mal des Jungen verfolgt. Wenn wir jetzt haben wir über die Erfolge in der Vergangenheit gesprochen, du hast so gerade so ein bisschen geteasert, dass ihr mit einer deutschen Firma vor Vertragsabschluss steht, nenne ich es mal. Aber wenn wir jetzt nochmal so 3 bis 5 Jahre, ist ja immer so ein klassischer Zeitraum, so mittelfristig, sagt man immer so schön in der Wirtschaft, wenn man da so nach vorne guckt. Also was sind jetzt auch die Ziele, die ihr jetzt noch habt? Wie gesagt, in der nahen Zukunft. Und was sind da vielleicht auch so Meilensteine neben dem Vertrag mit der deutschen Firma, wo du sagst, okay, das sind die Ziele, die wir uns jetzt gesetzt haben, da möchten wir gerne hin. Ja, das wird sicherlich immer interessant, so ein bisschen deine Vision auch zu hören.
Ja, irgendjemand hat mal gesagt, es ist schwierig, Voraussagen zu treffen, vor allem über die Zukunft, oder? It's difficult to make predictions, especially about the future. Es ist relativ schwer zu sagen, also wir haben relativ viel Bälle in der Luft. Also ich jongliere da überall ein bisschen. Ganz, ganz viele spannende Geschichten in verschiedenen Bereichen. Also wenn ich jetzt einen Wunsch hätte, also wirklich pushen, wir möchten unsere Technologie, unsere Robotrainers als ein neuer, frischer Standard für das Testing und Training der funktionellen Gesundheit etablieren. Das wäre ein bisschen das Ziel in den nächsten 4 bis 5 Jahre. Das kann natürlich in verschiedenen Bereichen passieren, eben von MSK, Neuro, Onkologie ist ein Thema, das jetzt gekommen ist bei uns, oder zwar die Reha nach Chemotherapie oder Radiotherapie. Und natürlich möchten wir natürlich nicht nur gesunden Menschen helfen, aber vielleicht ungesunden Menschen, die meistens übersehen werden. Es gibt ja ganz viele latent ungesunde Leute, die vielleicht noch keine Diagnose haben, aber funktionelle Defizite haben, die sie kennen, aber ein bisschen ignorieren. Und ein bisschen wie die Awareness. Es geht ja um Awareness. Wenn man sich etwas bewusst ist, dann handelt man auch, oder? Das sicher, dort wollen wir hin. Das heißt, dass diese Technologie viel breiter gebraucht wird. Wir brauchen viel mehr Fußabdruck. Mehr Fußabdruck wird natürlich dann auch die Kosten senken. Meine Vision ist fast das Google-Modell, oder? Du benutzt alles for free und dann werden Daten generiert, die ich dann auswerten kann und dann an diese Daten kann ich bessere Therapien anbieten und dass dann andere Akteure im Gesundheitssystem für diese Therapien oder Trainingseinheiten auch bezahlen. Und natürlich ein weiteres Ziel sind natürlich chronisch kranke Menschen. Da haben wir zu Beliebe. Das ist ja eines der großen, ja, Themen in unserer Gesellschaft. Wir leben ja alle länger, oder? In den letzten, was sind das, 150 Jahren hat sich ja die Lebenserwartung verdoppelt. Cool. Cool. Also in den letzten 60 Jahren leben wir ja, glaube ich, 18 Jahre länger im Schnitt. Crazy, oder? Ich meine, it's sensational. Aber, und das ist der Clou, wir leben nicht gesünder, oder? Also da gibt es ja verschiedene Statistiken, da kann man lesen, wie man es will, aber ich denke, was ziemlich sicher ist, ist, dass die letzten 20 Jahre des Lebens ziemlich ungesund sind. Und was unser Ziel ist, also mein Ziel, auch mein persönliches Ziel, ist eine Morbidity Compression. Also das heißt, die Idee wäre wirklich dann, dass da die letzten ungesunden Jahre mi minimiert werden. Das ist die Optimierungsfunktion, oder? Und ja, und da, ich meine, wir haben ganz viele, wenn man zum Beispiel Kraftraumer, Gyms, oder? Ich kenne jetzt die Statistiken in Deutschland nicht, aber in der Schweiz gehen etwa, haben etwa 12 bis 13% der Leute ein Gym-Abo. Das ist so viel, das ist crazy, oder? Aber eigentlich ist das erwiesenermaßen gut. Also das sagen ja die meisten, dass gut, ein bisschen mehr Muskeln haben, ist eigentlich gut für die Gesundheit. Das sieht so ein Peter Attia, das ist ja einer der Superstars im Bereich Longevity, der predigt ja genau solche Geschichten. Aber wieso gehen nicht mehr Leute ins Gym, oder? Und das ist dann, ich denke, auch diese Awareness. Das heißt, man ist sich gar nicht bewusst, dass man etwas hat, bis es zu spät ist. Und deshalb Fokus wirklich auf Testing und auch Diagnostik, dass man das viel breiter anbieten kann, dass vielleicht auch Krankenversicherungen sich dafür mehr einsetzen. Ich hatte schon mehrere Diskussionen mit Krankenversicherungen. Leider fehlen dort im Moment noch die Incentives, die finanziellen, oder das ist am Ende ist das Business. Und wirklich, der Fokus soll wirklich in Zukunft mehr auf Prävention sein als auf Rehabilitation. Deshalb dieser strategische Entscheid, uns das System nicht Medizin zu zertifizieren lassen. Da das wieder quasi wie uns in diese Sick Care Community reinpusht. Und das will ich eben nicht. Ich will wirklich eine gesunde Gesellschaft um mich. Und das ist das Schönste für ein Land, gesunde Leute zu haben. Oder ich meine, das sollte eigentlich das Ziel von allen sein. Und ich kenne jetzt niemanden, der jetzt absichtlich ungesund werden will. Oder vielleicht pathologische Fälle, aber meistens. Ja, also wenn jemand gesund ist, dann will er auch gesund bleiben. Und ja, und das ist eigentlich die Grundidee. Okay?
Also vielen Dank an der Stelle für die Einblicke in eure Lösung, auch so ein bisschen den, ich nenne es jetzt mal Helikopterflug, so ein bisschen über die Thematik, auch die Impulse, die du jetzt gesetzt hast, auch ein bisschen out of the box zu denken, finde ich super, finde ich auch wichtig. Kann sicherlich der ein oder andere, der hier zuhört und gründet oder am Anfang steckt und sagt, okay, wo ist meine Vision, sich noch ein bisschen sucht, sicherlich einiges rausnehmen aus den Ausführungen, weil eben viel drinsteckt und das Mindset geändert werden muss im System. Ich glaube, das haben wir jetzt zur Genüge besprochen. Wir sind gestartet, Max, mit so einem kurzen Intro zu dir, zu deiner Person, wo du herkommst und was so deine Vision ist. Und wir gehen hinten raus aus dem Podcast immer auch mit nochmal zwei persönlichen Fragen. So schließen wir ab. Und da wäre die erste Frage an dich, und es passt ganz gut zu deinen vorherigen Ausführungen. Es gibt ja im Gesundheitsbereich hunderte von Mythen. Ja, also ja, so lachst schon, ja, genau. Und wenn du jetzt einen Mythos mal aus der Welt schaffen möchtest, dann hast du jetzt die Plattform, diesen hier bei uns aus der Welt zu räumen und zu sagen, Matthias, hey, und auch Leute da draußen, dieser Mythos ist einfach komplett falsch. Dir fallen sicherlich wahrscheinlich mehr ein, aber wenn du sagst, das ist mein Top-Mythos, der jetzt mal endlich aus der Welt geschafft werden muss, dann wäre es welcher?
Ja, also ich muss sagen, also ich bin Ingenieur, ich bin kein Arzt und kein Longevity-Guru, aber ich hinterfrage gerne. Das ist sicher wahr. Also nicht kritisch, also ich bin konstruktiv. Ja, zum Beispiel zu viel Ei schadet dem Cholesterinspiegel. Das ist so ein Mythos, oder? Und das, ja, ich denke, dieser Mythos, Cholesterin aus der Nahrung ist nicht gleich Cholesterin im Blut. Das sollte eigentlich ja. Und viel wichtiger jetzt für die Herzgesundheit jetzt ist Lebensstil, eben Zucker, Transfette, stark verarbeitete Kohlenhydrate. Das ist natürlich, das sind Treiber von ungesunden Cholesterinwerten. Und vielleicht als Schweizer muss ich unseren Star, sagen, dass er Arzt aus dem Mittelalter zitieren. Das war der Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus. Ich kenne den Namen, da mein Lehrer im Gymnasium, der war ein Experte. Er hat die Bücher geschrieben über Paracelsus. Das kenne ich sehr gut. Und er hat mal gesagt, alles ist Gift, nichts ist Gift, nur die Dosis macht's aus. Klar, wenn man 10 Eier pro Tag isst, ist das vielleicht nicht so gesund. Aber ich denke, you know, 1, 2 Eier sollten eigentlich okay sein. Und sowieso extremes Verhalten ist ungesund. Aber es ist definitiv ein Mythos meines Erachtens. Ja, das ist sicher eines. Und vielleicht ein zweites, das ich auch lustig finde, ist das mit den 10.000 Schritten pro Tag. Oder? Das ist auch, das wurde mal, ich glaube, wenn ich das noch richtig weiß, von japanischen Marketingagentur eingeführt. Und dann fragt man sich, ich habe ja auch eine Smartwatch oder die misst alle meine Schritte. Und so. Aber gilt Radfahren, Schwimmen? Wenn ich viel Rad fahre, schwimme, das gilt ja nicht mehr eigentlich, oder? Es gibt ja ganz viele andere Arten und Weisen, um meinen kardiovaskuläre Fitness zu erhalten. Entscheidend, denke ich, ist die Gesamtbewegung, nicht die Anzahl der Schritte. Okay? Aber eben, die Leute mögen einfach verpackte Sachen. Ich verstehe es ja irgendwo. Ja, anyway, das sind zwei Mythen. Ich hoffe, das ist okay.
Gut. Danke dafür. Letzte Frage und die passt dann wieder ganz gut zum Thema Ei. Welches Ritual hast du morgens, um gesund in den Tag zu starten, außer dass du morgens 1 oder 2 Eier isst? Das haben wir ja schon gehört. Nein, Spaß beiseite. Aber gibt es morgens ein Ritual, wo du sagst, okay, für mich ist es wichtig, gesund in den Tag zu starten? Oder bist du eher so, du stehst auf und guckst, was bringt der Tag und trinkst vielleicht einen Kaffee und dann war's das?
Das ist eine Longevity-Question, würde ich mal sagen. Ja. I like it. Ja, ich bin ziemlich langweiliger Routine-Mensch. Es geht um Effizienz bei mir. Ich mache so viele Sachen, wie so viele Sachen mich interessieren. Natürlich genieße ich es auch, manchmal davon abzuweichen. Ist sicherlich kein Roboter. So. Aber es ist wie eine Balance zwischen Effizienz und Resilienz. Ich denke, das Morgenritual. Also ich bin ziemlich strukturiert. Ich stehe meistens um 6 Uhr auf. Schlafe meine 6,5, 7 Stunden, habe als guter Schweizer ein Müsli und einen Kaffee. Natürlich, das ist eine italienische Seele in mir, oder? Ich mache einen nicen Mocha Espresso und meistens lese ich etwas aus einem Buch. Irgendwann, ich beantworte keine E-Mails, ich versuche das, wenn es nicht sein muss. Ich habe mich daran gewöhnt, das nicht zu machen, sonst bin ich gestresst den ganzen Tag. Aber da bin ich ziemlich klar im Kopf. Irgendwann steht meine Familie auf. Dann versuche ich meinen Sohnemann zu motivieren. Der ist jetzt 11 oder 12, bald 12, oder? Muss man ein bisschen motivieren, oder? Do something with your life. Dann ab aufs Velo, also das Fahrrad, in die Firma. Und ganz wichtig ist, ich versuche regelmäßig Krafttraining zu betreiben. Und zwar 2, 3, 4 Mal pro Woche, meistens 3. Und aber wirklich dann intensiv, also mit sogenannten 2 to 3 Reps on Reserve, wie man es sagt. Und dann irgendwann ab 9 fange ich zu arbeiten. Ich bin natürlich schon vorher erreichbar für Kunden, schon ab 6:30 eigentlich erreichbar, wenn es sein muss. Aber es ist ziemlich, ja, ich eben wie gesagt, ziemlich routiniert, außer Sonntag. Ja, und ich denke, das passt zu mir. Diese Disziplin muss man ein bisschen einhalten. Ja, und mit dem habe ich dann eine gewisse mentale Klarheit während der Arbeit. Ja, das musste ich mich ja auch erarbeiten. Offiziell bin ich ein Nachtmensch. Also ich bin gerne bis um 3, 4 Uhr, also morgens wach. Das muss ich mir abgewöhnen. Also das kannst kein Business machen so. Also das ist vielleicht eines der Tipps für die jungen Unternehmer. Ich denke, wenn man in der Real World arbeitet, dann muss man ab 7:30 erreichbar sein, würde ich mal sagen. Okay.
Ja, und dein Sohn ist so alt, dass er durchschläft, ne? Also da gibt es dann auch
Ja,
keinen Grund
der ist
mehr, genau.
natürlich, der ist auch
Genau.
ein, meine Partnerin und mein Sohn sind auch Nachtmenschen, also wir
Okay.
können dann, wir sind Vampire, also no problem bis 2 Uhr, also. Aber
Okay.
eben das geht nicht, also eben wie gesagt, außer man arbeitet mit dem Ausland oder dann vielleicht schon oder sagen wir mit den Staaten, aber wenn man hier in Europa wirklich Business machen will, dann muss man einfach erreichbar sein, das ist einfach
Ja.
so.
Ja, super. Dann Max, vielen lieben Dank an der Stelle für ein interessantes, kurzweiliges Gespräch mit vielen Inhalten, mit vielen spannenden Blickwinkeln, die du auch hast auf das System, aufs Thema Prävention. Und die letzte Frage, die wir immer haben, die Standardfrage eigentlich am Ende des Tages, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, super spannend, ich möchte mit dir in den Austausch gehen, also ich möchte Max kontaktieren, ich möchte mehr über die Lösung erfahren. Wo findet man dich, DT Robotic, und wer darf und soll sich bei euch dann oder bei dir melden?
Ich fange vom Ende an, also am Ende an. Also alle, die etwas bewirken möchten, sind extrem willkommen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich bin relativ gut erreichbar auf LinkedIn und dann dort fängt meistens die Diskussion an. Und dann, ich bin ein extremer WhatsApp-Mensch. Das ist sehr effizient für mich. E-Mails sind cool, aber die haben zu viel Formalität meistens, also für mich auf jeden Fall. Und natürlich haben wir eine Webseite DD, Dora Dora, Robotech mit C am Ende.com. Dort steht ein bisschen Info über uns, nicht alles. Man muss vorsichtig sein heutzutage. Die Konkurrenz schläft nicht. Aber eben, ja, und alle sind wirklich willkommen. Wir sind ein sehr kommunikatives Team. Wir lieben Interaktion. Mir ist auch bewusst, dass viele der Sachen, die ich gesagt habe, ein bisschen naiv tönen, aber die sind sehr wohl überlegt. Ich habe eine Vision für die Gesellschaft. Ich versuche, die so gut es geht durchzuboxen. Und ja, natürlich wird uns immer vorgeworfen, wer bezahlt? Wer bezahlt? Und das ist ja, ich glaube, das ist ja das Hauptproblem. Ich denke, Gesundheit ist unser Recht. Also dort muss man wirklich nicht über Kohle und Geld reden. Und das finde ich wirklich schade. Das macht mich extrem traurig, dass man dann am Ende nur über die Zahlen redet. Also es gibt ganz andere Art und Weise, um Geld zu verdienen. Und ich denke, bei der Gesundheit sollte man dann wirklich ein bisschen sagen, okay, das machen wir da, es gut ist für die Menschen. Das wollte ich noch gesagt haben. Oder ich weiß dann vielleicht einige, der Typ ist ja naiv, was denkt er sich? Mir ist alles bewusst, ich kenne alle Modelle, ich habe mit allen Players gesprochen, also Webber von Krankenversicherungen, Government Bodies, MedTech-Industrie, alles, alles. Und ich kenne die Art und Weise, wie sie denken. Ich habe ja auch viele der Businessbücher gelesen, die empfohlen werden, hoffentlich auch verstanden. Aber es gibt natürlich sehr gute Ansätze, wie das Value-Based Healthcare, das auch jetzt langsam aber sicher ein bisschen Fahrt annimmt nach 20 Jahren. Und an den glaube ich. Ich denke, das ist im Moment eigentlich der beste Plan, den wir haben als Gesellschaft.
Wunderbar, ein perfektes Schlusswort. Ich sage danke für deine Zeit. Ja, wir hören uns nächste Woche nochmal zur Quick-Tipp-Folge. Freue ich mich schon drauf. Und ja, ich sage danke, wünsche weiterhin viel Erfolg. Wir packen auch dein LinkedIn-Profil, die Homepage in die Shownotes. Also jeder, der sich angesprochen fühlt, soll mit dir Kontakt aufnehmen. Dann Max, vielen lieben Dank nochmal an der Stelle fürs Gespräch. Weiterhin alles gut. Und wie gesagt, wir hören uns ja nächste Woche nochmal.
Ja, herzlichen
Mach's
Dank für
gut.
die Einladung. Danke. Tschüss.